Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Herzlich willkommen zum PR-Journal-Podcast Interview des Monats. Der Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, begrüßt hier immer einen Gast aus der Branche. Und ich darf die beiden diesmal ankündigen. Mein Name ist Ariane Stahn. Hallo. Und ich freue mich jetzt auf das Interview mit Jacqueline Althaller. Sie ist die Macherin einer der größten Langzeitstudien in der PR- und Kommunikationsbranche. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Thomas Dillmann. Thomas, bitteschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vor wenigen Tagen ist der Startschuss für die 14. Ausgabe der Langzeitstudie zur Social-Media-Kommunikation von B2B-Unternehmen gefallen. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass unsere Hörerinnen und Hörer die Studie nicht kennen, werden sie sie heute kennenlernen. Denn wir stellen die Frau vor, die dahinter steht, Jacqueline Althaller. Sie ist es, die vor 14 Jahren den ersten Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation gegründet hat und seither die Macherin dieser wichtigen Studie ist. Nebenbei führt sie noch ihre Agentur Althaller Communication, Gesellschaft für Marktkommunikation. Wir freuen uns, dass sie heute unser Gast im PR-Journal-Podcast-Interview ist und wir sie näher kennenlernen dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Dillmann, für das freundliche Willkommen. Freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich würde sagen, wir steigen dann gleich mal ein, um Sie vorzustellen. Bevor wir eben gleich zur Studie und deren Geschichte kommen, möchte ich Sie kurz vorstellen. Am Anfang der beruflichen Laufbahn stehen zwei Studienabschlüsse an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie haben 1989 einen Magister im Fach Kommunikationswissenschaften und einen Master of Arts im Fach Philosophie erworben. Warum? Wie kam es dazu?
Weil mir beides halt richtig wichtig war und vielleicht ich in anderen Bereichen etwas unterbelichtet bin. Also alles, was so mathematisch und so weiter ist, ja. Und die Liebe zur Literatur, die war halt schon in der Schule vorhanden. Und die Philosophie ist mir im Prinzip durch meinen Großvater in die Wiege gelegt worden, der sagte, es ist wichtig, zwei Schritte vorauszudenken und hat mir Schachspielen beigebracht. Und wenn man Schachspielen Spieler ist, dann schaut man halt auch gerne so ein bisschen nach strategischen Themen und Sinnzusammenhängen. Und Philosophie ist natürlich dafür prädestiniert.
Also die klassische Geisteswissenschaftlerin.
Absolut richtig, ja.
Ja, dann folgte aber sozusagen die Kontaktaufnahme mit der harten beruflichen Realität. Sie sind dann, haben ihren Berufseinstieg vollzogen bei Dückerhoff und Wittmann AG als Pressesprecherin und zwei Jahre danach dann der Wechsel zur Digital Equipment AG oder Digital Equipment AG, wo Sie dann noch ein weiteres Jahr im Bereich Corporate Communications waren. War das so geplant? War das eine Gelegenheit oder war das die erste Tuchfühlung mit der realen Kommunikation?
Also geplant war das natürlich überhaupt nicht, sondern die Bauindustrie war ein sehr strukturierter, auch irgendwo autoritär geführtes Unternehmen damals, ja. Und dann der Wechsel zu digital war genau das Gegenteil. Das war halt damals schon sehr kooperativ, wenn nicht sogar laissez-faire. Und der Wechsel in die Selbstständigkeit, der erfolgte ja nicht so wirklich freiwillig, ja, sondern...
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kam es dazu, dass Sie 1992 dann schon Althaller Communication gegründet haben?
Ja, ja. Das kam tatsächlich dadurch, dass sich der Gründer, der Ken Olsen, in seiner Vision vom Unternehmen ein bisschen vertan hat, mal salopp gesagt. Das heißt, er konnte sich nicht vorstellen, dass es neben den großen Wächsen, den großen Großleistungsrechnern auch PC ein Thema sein könnten und hat halt in die falsche Richtung investiert. Und das führte dann zur Zerschlagung des Unternehmens. Und Mitarbeiter mussten abgebaut werden und der Vorstand hat aber mich gebeten, die Sachen weiter zu betreuen und hat mir sehr, sehr nahegelegt, die ganze Arbeit mitzunehmen und selbstständig zu werden. Und das war im Prinzip dann auch der Anfang. Das heißt, ich hatte mit Digital Equipment den ersten großen Kunden und da wir das Kundenmagazin, da ich das Kundenmagazin verantwortet habe, auch den Kontakt zu vielen Geschäftspartnern, mit denen ich dann im Prinzip die Selbstständigkeit sehr soft starten konnte.
Also letztendlich sind Sie in auch den engeren Zusammenhang von B2B-Kommunikation an der Stelle so ein bisschen geschubst worden.
So sieht's aus, ganz genau.
Deswegen, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, warum eben, wenn Sie schon eine Agentur gründen in München, mit dem Studienhintergrund, warum nicht B2C, sondern B2B? Aber die Frage haben Sie ja jetzt quasi schon beantwortet.
Ja, das ist aber auch so familiär bedingt. Also mein Großvater hatte ein kleines Bauunternehmen und das fand ich schon immer total spannend, den Sachen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, was ist denn Koaleszenzabscheider oder eine Emulsionsspaltanlage, ja, solche Dinge.
Und ich frage jetzt nicht nach.
Das wäre ein anderes Gespräch dann vielleicht, genau. Aber mit meinen Kommilitonen, die sich sehr schnell so in die Welt der Kosmetik und so weiter verabschiedet haben, dachte ich, na, das machst du jetzt nicht, jedes Jahr aufs Neue den Leuten zu erklären, dass man sich eincremt, bevor man in die Sonne geht, ja. Und diese Ingenieursthemen sind ja hauptsächlich, wo kluge Leute spannende Sachen entwickeln. Denen fällt ja oft schwer, das so zu vermitteln und in Worte zu fassen, dass andere es verstehen. Und das fand ich spannend.
Das machen Sie also jetzt seit 1992 und also seit sage und schreibe 32 Jahren. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Agentur heute? Hat sich das stark verändert? Sind Sie dem B2B-Geschäft, der B2B-Kommunikation treu geblieben überwiegend? Oder wie war die Entwicklung?
Absolut. Also B2B ist unsere Leidenschaft, ganz klar. Es gibt Themen, gerade wenn es jetzt um neue Stadtviertel zu geben geht, beispielsweise, wo ein Bauunternehmen dahinter steht, wo die dann natürlich aktuelle Bezüge haben, die ins B2C reingehen und das machen wir dann mit. Aber tatsächlich ist der Schwerpunkt im B2B-Bereich. Und was hat sich verändert? Ich glaube vor allem, die Geschäftsführungsberatung ist ganz wichtig geworden, weil die einfach immer stärker auch in den Kontakt mit den Medien kommen, auch über Social Media. Ja, und das ist dann auch das Stichwort. Also Social Media ist einfach unabdingbar in der Kommunikationslandschaft geworden.
Dann haben Sie aber irgendwie... Also fehlte es noch an Auslastung, denn es ist ja auch zu sehen bei LinkedIn, dass Sie ja dann 2000 nochmal eine Firma gegründet haben, die CommonWeb.de GmbH. Und dort bieten Sie eben Informations- und Dienstleistungen an zu allen Fragen der modernen Pressearbeit. Und das Angebot richtet sich an Nichtfachleute. Warum haben Sie das noch zusätzlich gemacht?
Naja, weil es einfach total spannend ist, Start-up-Unternehmen zu helfen oder Unternehmen, die nicht über das Budget verfügen, dass sie im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Das war so ein Do-it-yourself-Koffer, wo man eben lernen kann, was muss ich beachten, wenn ich eine Pressemitteilung mache oder eine Pressekonferenz. Und das ist komplett durchkalkuliert mit Arbeitsbeispielen. Und es ist natürlich auch easy, wenn man dann immer wieder ausbildet, auszubilden und zu sagen, schau da rein, da steht es doch.
Ja, fein, aber das war dann auch noch nicht genug, denn Sie haben sich dann auch noch ehrenamtlich, also außerhalb des beruflichen Spektrums engagiert und im Jahr 2008 den Verein Zeitz Lachens mitbegründet. Die Idee ist, kleinen Patienten, ihren Angehörigen und dem Klinikpersonal Lachen, Freude und viel Spaß und vor allem Abwechslung eben vom Geschehen in der Klinik zu bringen. Was steckt dahinter? Wie ist es dazu gekommen? Warum haben Sie das daher gemacht?
Das ist tatsächlich eine ganz persönliche Frage. Die geht auf die Geburt meiner ersten Tochter zurück, die leiderweise ein halbes Jahr in der Klinik sein musste und viele Operationen erstmal bewältigen musste. Und ich habe in diesem ganzen Schrecken dann gedacht, wow, das ist schon toll, was hier geleistet wird, vor allem von den Pflegern, und habe angefangen, mein Verhältnis zu Kliniken zu reflektieren und dachte, du denkst immer, die sind sowieso für dich da, wenn du sie brauchst, aber dass da Menschen dahinter stehen, die wirklich mit viel Leidenschaft, ja, und Empathie dafür sorgen, neben Technik und Medikamenten, dass kleine Patienten dass denen geholfen wird. Das ist mir da erst klar geworden. Und dann wollte ich gerne etwas machen, wo man eben sich nicht nur um die Kinderpatienten kümmert, sondern ich habe es eigentlich eher als systemisches Thema betrachtet. Wenn ein Kind krank wird, dann hängen da die Großeltern mit dran, die Freunde, die Pfleger, das gesamte Klinikpersonal. Und da war dann die Idee, einer Klinik einen Tag des Lachens zu schenken, was wir immer tun, wenn wir Geld haben. Und mit Lach-Yoga, mit Prominenten, mit Zauberern und Musik ganz viel. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Kleine Frage am Rande dazu. Waren Sie die Vorreiterin, die das gemacht hat? Oder war Hirschhausen mit Humor hilft heilen noch früher als Sie?
Das kann ich Ihnen, glaube ich, gar nicht beantworten.
Okay, aber
das ist auch was ganz anderes, was der Eckart von Hirschhausen macht. Also wir wollen nicht groß und wichtig werden. Wir wollen wirklich nur Geld gezielt da einsetzen. Sobald eine Klinik sagt, ja, wir brauchen euch, dann sind wir da vor Ort.
Ja, schöne Sache. Also wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Schön, dass Sie uns das vorgestellt haben.
Sehr gerne.
Kommen wir aber jetzt zur Studie. Und das war der Grund, warum wir uns zu diesem Interview verabredet haben. Die Studie, die jetzt schon seit 2010 läuft, die einzige Langzeitstudie zum Thema Social Media in der B2B-Kommunikation ist. Erzählen Sie uns über die Anfänge. Wie kam es 2010 dazu?
Naja, es kommt ja keiner auf die Welt und sagt, oh, Heureka, ich gebe jetzt die erste Langzeitstudie raus. Deswegen die Frage ist schon spannend.
War es denn von Anfang an als Langzeitstudie schon gedacht, schon angelegt?
Nö. Also es war eigentlich, der Hintergrund war der, dass, weil wir ja im B2B-Bereich sind, ja, und da unseren Schwerpunkt haben, unsere Kunden tatsächlich die längste Zeit dachten, das ist etwas, was rein B2C Unternehmen interessiert. Und 2010 wurde es dann irgendwie, konnte man da gar nicht mehr aus. Ja, das heißt, die Anfragen bei uns, die kamen, was soll ich denn tun, wenn mein Chef plötzlich sagt, mach das jetzt mal. Ja, dann stellte man fest, oh, ich habe gar nicht die Skills, ich habe nicht das Budget, ich habe auch nicht die Zeit. Und wie kann ich denn überhaupt mal anfragen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich überlege mir, ob ich das aufbaue selbst als Kompetenzfeld oder mit Kooperationspartnern, wollte aber dann besser verstehen, was die Fragestellungen eigentlich der Kommunikationsverantwortlichen sind und habe die mal zusammengebracht. Und hatte dazu von der LMU meine damalige Professorin von damals noch mitgebracht. Und wir haben die Fragen alle gesammelt. Und als wir in dieser Sitzung fertig waren, sagte sie, so, und das wird jetzt hier bitte nicht interdisziplinär beantwortet, sondern du startest jetzt, das in wissenschaftliches Design zu kippen und startest damit eine Umfrage. So, und das ist jetzt 14 Jahre her und tatsächlich die Teilnehmer dieser Sitzung, die habe ich dann gefragt, ja, wollen wir uns denn nochmal treffen? Und dann ergab sich das, dass die das sehr angenehm fanden, so ein ohne Zwang sich treffen zu können, haben wir einen Rhythmus festgelegt und wir treffen uns seitdem alle 8 Wochen in der Bayerischen Börse, sehr nobel, und tauschen ganz, ganz ehrlich so die Pain Points aus und versuchen uns gegenseitig zu helfen.
Und das war dann die Gründung des ersten Arbeitskreises Social Media in der B2B-Unternehmenskommunikation. Ich kann es kaum aussprechen.
Ja, das ist ein bisschen sperrig, das stimmt.
Das war, genau. Warum so ein sperriger Name?
Weil wir ja gar nicht wussten, was wir da tun. Ja, wir wollten schnell die Umfrage starten und hatten das als Arbeitstitel und plötzlich war es der offizielle Titel. Und jetzt hat man das dann gerade so auf den Weg gebracht. Ja, ändern wir auch nicht mehr.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse. Jahr für Jahr fragen Sie ja eben immer wieder die neuen Entwicklungen im Bereich Social Media bei den B2B-Unternehmen ab und liefern mit Ihrer Studie ja Jahr für Jahr wirklich spannende Ergebnisse, über die wir im PR-Journal, wir sind ja seit vielen Jahren Medienpartner der Studie, gerne und ausführlich berichten. Aber ich nehme mal an, dass Sie die Studie ja nicht machen, um uns als Fachmedien mit gutem Material zu versorgen, sondern weil Sie die neuesten Trends auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufspüren wollen. Und in diesem Jahr zum Beispiel geht es bei den Fragen eben ja nicht nur um die Abfrage des aktuellen Status quo, sondern eben auch um die Auswirkungen moderner KI-Technologie auf die Social-Media-Nutzung. Und ja, Man darf also davon ausgehen, dass sie Jahr für Jahr die aktuellen Entwicklungen abbilden wollen und dann im zweiten Schritt eben auch die Langzeitentwicklungen offenlegen wollen.
Absolut richtig, ganz genau. Und das ist natürlich etwas, womit wir auch die Zahlen, Daten und Fakten haben, um unsere Kunden vernünftig beraten zu können.
Dann schauen wir mal auf die Langzeitergebnisse. Ich möchte in dem Zusammenhang auch verweisen auf ein Buch, was Sie nach der 10. Studie erstellt haben. Und Professor Markus Kiefer hat das bei uns im PR-Journal auch rezensiert, jetzt neulich noch im August des vergangenen Jahres. Und das Buch trägt den Titel Aufbruch in die digitale Dimension, Untertitel wie 10 Jahre Social Media die Business-Kommunikation verändert hat. Und er schrieb damals über ihr Buch die Entwicklung des Einsatzes von Social Media in Unternehmen, die primär Dienstleister für andere Unternehmen sein wollen, wird hier auf wirklich bemerkenswerte Weise deutlich, von tastenden Anfängen um den damaligen Leuchtturm Facebook bis hin zum heutigen strategischen Einsatz eines ausdifferenzierten Social Media Mix, zuweilen sogar als Leitinstrument der Unternehmenskommunikation genutzt. Also, war es so? War es am Anfang ein zittriger, vorsichtiger Umgang der Unternehmen mit Social Media?
Tatsächlich ja, in den meisten Fällen ja. Und das werde ich auch nie vergessen. Also meine Professorin, die Romy Fröhlich von der LMU, die hat den Teilnehmern in dieser konstituierenden Sitzung auch so den Kopf gewaschen und gesagt, vergesst es, ja, wenn ihr taktisch vorgeht, ihr werdet nicht erfolgreich sein. Es braucht echt eine Strategie. Wie für jede andere Kommunikationsmaßnahme, gerade hier braucht es eine Strategie, weil es wird euch viel Zeit, viel Geld kosten und der Rezipient wird sehr schnell feststellen, ob das ein Content ist, der ihn weiterbringt oder nicht. Und da war natürlich klar, dass die neuen Unternehmen sich leichter tun, also welche, die noch keine Historie haben, weil die können einfach mal starten auf der grünen Wiese, während in autoritär geführten Unternehmen, die es immer komplexer ist, da geht es dann durch Legal und durch verschiedene Fachabteilungen, bis überhaupt mal was abgesegnet ist. Und das macht es natürlich sehr schwer.
Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass natürlich insbesondere auf der Industrieseite in den Anfängen des Social Media eine große Zurückhaltung war, herrschte. Aber noch mehr, glaube ich, war diese Haltung festzustellen im Bereich B2B. Denn diese Unternehmen haben ja gesagt, das ist ja ein Endverbraucherinstrument, da müssen wir uns ja gar nicht drum kümmern, oder?
Absolut richtig, genau. Das war ja auch das, warum die dann plötzlich 2010 kamen und merkten, oh, sie müssen schauen, dass sie da mal salopp gesagt Land gewinnen und diesen Kommunikationskanal besetzen für sich.
Ja, dann würde ich sagen, werfen wir doch mal wirklich einen tieferen Blick in Entwicklungen seit 2010. Ich glaube, das macht ganz viel Sinn, sich nochmal so in Erinnerung zu rufen, wie damals so die Wahrnehmung war und wie sich das heute verändert hat. Und vielleicht können Sie diese Ergebnisse ja nochmal jetzt etwas ausführlicher kommentieren. So als erstes möchte ich ansprechen, der Umgang mit den Kanälen, die Entwicklung. Und ja, da hat sich ja herausgestellt, dass aktuell LinkedIn der absolut führende Kanal ist, auf dem zweiten Platz YouTube und dann Instagram. Das war aber in all den Jahren ein Prozess, bis es dazu kam. Vielleicht können Sie das nochmal nachvollziehen für uns.
Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal einfach einen Blick auf die Nutzung überhaupt, wie sich die entwickelt hat. Also 2010 war es halt so, dass nicht einmal 70% der befragten Unternehmen Social Media genutzt haben. Ja, mittlerweile sind wir bei 94%, also fast eine vollständige Sättigung erreicht. Das ist ein riesengroßer Unterschied in der Entwicklung und die Betrachtung der Kanäle hat sich halt auch massiv geändert. LinkedIn, Sie erinnern sich, das war ja damals eher wie so ein Club.
Das war ja auch eher so ein Konkurrent, der ich finde, in der Rückbetrachtung war es plötzlich ein Konkurrent zu Xing, was ja damals auch noch anders hieß.
Ganz genau. Ja, ja. Und Sie wissen, LinkedIn, man wurde eingeladen, musste jemand kennen, der einen dazu holt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist aber auch schon, sind wir schon mittendrin in dem, was es eigentlich so spannend macht, in dieser Betrachtung dieser Langzeitstudie ist halt wirklich deutlich, wie schnell sich die Dinge verändern. Also Kanäle, von denen man dachte, die spielen für B2B niemals eine Rolle. Ja, wie zum Beispiel Instagram. Vor 5 Jahren, die Zahlen aus der Umfrage haben das nicht hergegeben. Die Teilnehmer im Arbeitskreis haben auch gesagt, nö, das ist was für die B2C. Und tatsächlich kann man eines vielleicht konstatieren, nämlich, dass die Entwicklungen, die im B2C stattfinden, die sind dann immer Vorreiter, First Mover, sagt man vielleicht, ja. Die finden zeitverzögert im B2B-Bereich statt. Ja, ob das jetzt bei den neuen Sachen passiert, also jetzt in der aktuellen Umfrage sind immerhin fast 100 Teilnehmer, die auf TikTok setzen von über 800. Und da ist halt die Frage, ob sich das durchsetzen wird. Ja, aber dafür ist ja genau die Frage.
Unser Bundeskanzler hat ja einen entsprechenden Anstoß jetzt geliefert, dass sogar politische Themen dort verarbeitet werden können.
Ja, ja. Das ist halt sehr, sehr spannend, weil unsere Studie fragt ja auch, was hält dich davon ab, auf Social Media zu setzen? Und da sagen eben doch relativ viele der Angst vor Datenverlust. Und wenn man sich jetzt anschaut, von wem TikTok ins Leben gerufen wurde, dann würde uns das halt zum Beispiel davon abhalten, das zu tun, unter anderem das.
Ja, das ist ein kritischer Punkt. Aber man kann sagen, dass der Platzhirsch ganz klar jetzt LinkedIn ist und dass das auch nicht absehbar ist, dass sich das ändert.
Das kann man, ja, absolut.
Dann möchte ich, das fand ich jetzt besonders interessant, die Frage, wer sich nämlich in den Unternehmen um die Social-Media-Kommunikation kümmert. Und das interessante Ergebnis ist ja, dass über all die Jahre die Führung der Social Media Kommunikation hier vor allen Dingen in den Marketingabteilungen liegt und viel seltener von PR-Verantwortlichen gemanagt wird. Und hat sich das verändert oder hat sich das eher manifestiert?
Beides eigentlich. Also die Marketing hat sich manifestiert. Gleichzeitig hat sich aber die Geschäftsführung in den letzten Jahren zunehmend um Social Media gekümmert. Aus unterschiedlichen Gründen. Und in diesem Jahr ist zum ersten Mal auch HR dazu gekommen, also die Personalabteilungen.
Mit dem Thema Employer Branding im Schwerpunkt nehme
Richtig.
Ich an.
Richtig, ja, ja.
Ja, und ist das ein Thema in den Unternehmen? Also wie sind da Ihre Einblicke oder wie sind Ihre Erkenntnisse dahinter? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in manchen Unternehmen ja dann auch einen so eine Art Wettbewerb gibt, wer jetzt für die Außendarstellung und Kommunikation zuständig ist und da gehört Social Media mit dazu. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Kommunikationsabteilungen die Hand heben und sagen, das kann nicht ein Marketingthema sein, gerade im B2B.
Das ist richtig. Also ich glaube, die Unternehmen sind erfolgreich, die das zentral organisieren. Viele wollen dann aber auch gerne mit einer externen Agentur arbeiten, weil die Kommunikation immer mehr verschiedene Fachabteilungen einbezieht. Und dann ist man quasi als interne Stelle aus dem Schneider, weil das wird ja übertragen an einen Externen, der dafür bezahlt wird, die Informationen aus der verschiedenen Fachebenen herzuholen. Wenn da was falsch passiert, dann sind das halt Befindlichkeiten, die man bei der Agentur abladen kann und nicht bei der Unternehmenskommunikation. Ja. Und ganz spannend finde ich halt, dass die Geschäftsführung jetzt so sehr im Driver's Seat ist. Und wenn man jetzt zurückblickt, wann ist das eigentlich losgegangen, dann kann man sagen, das fing an mit Corona, wo man ja nicht gerne dran zurückdenkt, aber tatsächlich war es so und es hängt ganz stark damit zusammen, dass der Fachkräftemangel ist in allen Unternehmen angekommen und die Geschäftsführer, die einen guten Führungsstil haben, die sind halt auch total nahbar normalerweise und gehen durchs Haus und grüßen jemand, wenn sie durch den Flur laufen. All das war nicht mehr möglich. Und die Mitarbeitenden sitzen in ihren manchmal nur Einraumwohnungen, ja, haben keine Ansprache und sind dann vielleicht auch nicht mehr so eingebunden in die Unternehmenskultur und damit auch vielleicht anfälliger für Abwerbeversuche. Das ist ein Grund, warum die Geschäftsführung gesagt hat, nein, ich möchte mit meinen Mitarbeitenden schon in Austausch gehen und wenn ich sie nicht mehr in Echtzeit treffe, dann möchte ich mich bemerkbar machen. Das Zweite ist aber auch, dass eine Verlagerung der Verantwortung stattfindet und dadurch, dass die Kommunikation immer komplexer wird, setzen ja viele auf ihre Mitarbeitenden, dass die sich auch im Social-Media-Bereich umtun und
als
tätig werden.
Als Unternehmensbotschafter.
Genau, das ist das Stichwort, Herr Dillmann. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Geschäftsleitung mit bestem Beispiel vorangeht.
Das deckt sich ja ein bisschen mit den Erkenntnissen aus dem Edelmann Trust Barometer, wo ja in den letzten Jahren Unternehmen bei abnehmendem Vertrauen insgesamt Unternehmen und Unternehmensführer immer noch das größte Vertrauen entgegengebracht hat. Und dass die dann eben auch entsprechend stärker in der öffentlichen Kommunikation wahrgenommen werden. Und das deckt sich ja damit, was Sie jetzt hier im Bereich B2B sagen, dass die Unternehmensführer, die Unternehmensleitungen es selbst in die Hand nehmen.
Ja, ich meine, da gilt ja diese alte Formel, Menschen machen Unternehmen, und man möchte gerade in Krisenzeiten Orientierung haben und mit jemandem nahbar im Austausch sein und wissen, wofür steht der überhaupt. Und das hat sich dann nochmal verstärkt mit dem Ukraine-Konflikt, ja, wo man auch wissen wollte, in welcher Wertewelt bewegt sich denn mein Unternehmen. Und gerade im B2B-Bereich, wo wir über langfristige Investitionsentscheidungen sprechen, ist das wirklich das Zünglein an der Waage, zu wissen, das ist mein zuverlässiger Partner, der meine Werte teilt.
Kommen wir mal auf die Entwicklung der Themen, der Inhalte der Social-Media-Kommunikation zu sprechen. Die wichtigsten Felder sind zumindest gewesen 2010 in dem Buch. Das Wichtigste war Recruiting, also Fachkräftemangel beheben, indem man eben auf diesem Weg interessante Kandidaten, Kandidatinnen fürs Unternehmen anspricht. Zweitens die Positionierung von Influencern und drittens haben Sie genannt, es so die Gewinnung von Thought Leadership in speziellen Themenfeldern. Wechselt das eigentlich von Jahr zu Jahr jetzt danach oder verschiebt sich das immer und das ist jetzt hier nur der Durchschnittswert oder kann man schon davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr wieder ein ähnliches Bild ergeben wird?
Das würde ich so bestätigen, absolut, ja. Also das Reason Why, warum sich jemand damit beschäftigt, das bleibt im Gegenteil. Das Recruiting von potenziellen Mitarbeitenden, das wird natürlich immer wichtiger, verstärkt das nur, aber die zentrale Orientierung, die bleibt so, ja.
Und dann fand ich einen ganz interessanten Punkt, die Frage, wir haben das vorhin erwähnt, wie schwer sich Unternehmen am Anfang damit getan haben, sich überhaupt im Bereich Social Media zu engagieren, sich zu zeigen. Und nun sind immer noch nicht alle dabei. Und Sie haben in dem Buch auch die Gründe zusammengetragen, warum sich Unternehmen eben nicht für die Beteiligung in der Social Media entschieden haben. Und die Gründe waren, als wichtigste Gründe wurden genannt, mangelnde Ressourcen, ein gefürchteter hoher Zeitaufwand, die Unsicherheit in Bezug, ob das wirklich einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann und eben die bange Frage quasi, ob man kontinuierlich genug interessanten Content zusammenbekommt. Und als letzter Grund die viel zitierte Angst vor dem berühmten Shitstorm. Sagen Sie mal, können Sie das mal einordnen? Mangelnde Ressourcen kann ich mir nicht vorstellen. Man hat sich die Ressourcen vielleicht nicht geschaffen.
Naja, sagen wir mal, zu wenig Ressourcen, das hat sich sogar nochmal gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Also 22 haben das so 11% der befragten Unternehmen gesagt. Mittlerweile sind wir bei 35%. Ja, das heißt, ich weiß, dass die Kommunikation immer ausdifferenzierter wird, mehr Zeit braucht, weil ich nicht mit One-Size-Fits-All-Botschaften erfolgreich werden kann, sondern wirklich jeden Kanal einzeln bespielen muss. Stichwort aber auch Video-Content, also der Content an sich wird eben aufwendiger herzustellen mit entsprechenden Bildern, die bitte auch keine Stockfotos sein sollen. Es kostet richtig viel Zeit. Das einzufangen in Zeiten von Fachkräftemangel ist halt richtig schwierig. Und das liest man aus der Studie halt heraus, wenn innerhalb von einem Jahr der Wert um 20% gestiegen ist, was die Ressourcen betrifft. Ja, aber das, was Sie auch gesagt haben, Herr Dillmann, dass das keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet, das Engagement in diesem Bereich, das Verständnis nimmt ab. Ja, und zwar jedes Jahr weiter. Also man hat sich eigentlich darauf geeinigt, wer nicht in Social Media als Unternehmen kommuniziert, findet eben nicht statt. Ja, und es ist am Unternehmen selbst, daraus einen Erfolg zu gestalten. Das ist nicht mehr der Grund, warum jetzt andersrum gesprochen Unternehmen sich für eine Nichtnutzung entschieden haben. Sondern die Hauptgründe jetzt aktuell, und darum geht's ja jetzt vielleicht auch in dem Gespräch 23/24, ist einfach dieser extrem hohe Zeitaufwand, der damit verbunden ist. Und damit verbunden eben die zu wenigen Ressourcen. Das geht halt Hand in Hand. Und als drittes tatsächlich die Angst vor dem Datenverlust. Ja, wenn man das jetzt aber mal vergleicht, was da stattgefunden hat über die 14 Jahre, dann ist das ja ein totaler Paradigmenwechsel. Ja, wir sind jetzt in Echtzeitkommunikation mit unseren Stakeholdern unterwegs und in den ersten Anfängen war das ja undenkbar. Die Kommunikationshoheit lag ja komplett bei den Unternehmen. Da war ja die Angst ganz stark, ich verliere mein festes Terrain. Ja, da kann jemand über Nacht was schreiben und Hilfe, was mache ich denn da? Das hat man alles mittlerweile gelernt.
Ja, vielleicht auch Ihr Verdienst mit, weil Sie sich ja über all die Jahre mit dem Thema beschäftigt haben. Wir kommen langsam zum Schluss, Frau Althaler. Warum sollte ein B2B-Unternehmen in diesem Jahr unbedingt an Ihrer Studie teilnehmen?
Oh, das ist eine gute Frage. Dann darf ich nochmal motivieren. Ganz einfach. Die Studie hilft tatsächlich allen Kommunikationsverantwortlichen für den Reality-Check. Also, um festzustellen, was machen Unternehmen meiner Branche oder meiner Größenordnung? Was ist bei denen geplant? Welche Herausforderungen haben die? Wie viel Zeit planen die denn ein? Und wie viel Geld geben die dafür aus? Das will man doch wissen. Ja, und genau das kriegen Sie mit der Teilnahme an unserer Studie dann als Management Summary im September kostenfrei serviert.
Also, am 15. April ist der Startschuss erfolgt. Wir reden über die 14. Runde der Studie. Die Ergebnisse müssen vorliegen bis zum 1. August und im September gibt es dann bereits die Auswertung. Richtig?
Absolut.
Liebe Frau Althaler, ich danke Ihnen sehr, dass wir gemeinsam diesen Ritt durch die Entwicklung der Social-Media-Kommunikation für B2B-Unternehmen machen konnten. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns Ihre Agentur vorgestellt haben und die weiteren Aktivitäten, über die wir gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen für die Studie viel Erfolg und danke Ihnen, dass Sie unser Gast im Podcast waren.
Ich sage ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre. Vielen lieben Dank.
Alles Gute.
Vielen Dank an Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-Journals und natürlich auch an Jacqueline Althaler, die Macherin einer der größten Langzeitstudien in der PR- und Kommunikationsbranche. Mein Name ist Ariane Stahn und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts gibt's dann am 30. Mai. Bis dahin wünsche ich erstmal schöne, sonnige Frühlingstage. Tschüss!
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de